Hallo Poppies, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops. Mittlerweile sind wir schon bei Episode 48. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Dominik Theodoro, aber viel lieber möchte ich euch mal wieder den einmaligen Lennart Stechmann präsentieren. Hallo Lennart.
Moin, moin zusammen, moin nach Bamberg. Hallo an die Poppies, Folge 48, ist krass. Wie schnell das hier alles vorbeigeht, aber die Motivation ist immer noch hoch. Und ja, ich hab Bock. Wie geht's dir?
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Mir geht's ganz prima. Und ja, wir müssen ja jetzt nicht wieder so tun, als ob noch keiner weiß, wer unser nächster Gast ist. Das machen wir ja immer ganz gerne mal. aber Lennart, erzähl du doch mal, wen haben wir heute hier?
Ich darf erzählen. Ja, du hast mal wieder einen interessanten Kontakt hergestellt. Und zwar ein ehemaliger, oh, jetzt darf ich das immer nicht falsch sagen, Performance Coach oder Strength and Conditioning Coach, der eine ja sehr erfolgreiche Zeit in Bayreuth hatte. Damals, wer sich erinnert, alle BBL-Fans, vor ein paar Jahren haben die richtig durchgestartet, hat da einige Erfahrungen sammeln können und ist mittlerweile Prof an einer Uni mit einem Fach, wo du mir jetzt noch mal kurz helfen musst.
Ja, ich sage jetzt einfach mal den Namen. Es ist der Professor Dr. Richard Latzel und er arbeitet an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Und sein Lehrgebiet ist sind die angewandten Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Trainingswissenschaften, Belastungsmonitoring und Belastungssteuerung, aber auch Leistungsdiagnostik und ja Trainingssteuerung. Und ich glaube, wir haben hier heute oder sind wieder auf ganz viele interessante Themen gestoßen, wo er uns doch ziemlich viel, vor allem sehr reflektiert aus seiner, wie du gerade schon gesagt hast, Arbeit als Athletiktrainer in Bayreuth berichten wird.
Ja, genau. Und ich, du hast ihn mir auch so ein bisschen angekündigt als jemand, der sich vor allen Dingen für die Kommunikation im Trainerteam interessiert und auch da jetzt, ich weiß nicht, ob der da Forschung betreibt, aber das doch durchaus sehr, sehr pusht und ich glaube, das wird er uns auch gleich ein bisschen in Ruhe selbst nochmal erzählen, ja, aber da ist mir natürlich auch direkt das Herz aufgegangen, so Kommunikation innerhalb von einem Trainerteam oder als Trainerteam hin zu den Spielern, das finde ich ist ein hochspannendes Feld und da mal jemanden zu hören, der sowohl die Praxiserfahrung hat, als auch ein wenig theoretischen Input geben kann. Freue ich mich sehr drauf.
Dann würde ich sagen, holen wir ihn mal dazu,
Holen wir ihn dazu und bis gleich, würde ich mal sagen.
Bis gleich. So, Poppies, da sind wir wieder und wir haben den Richard Latzel dabei. Richard, auch Richie genannt. Hallo, Richie.
Hallo, servus zusammen.
Moin Richie, freut uns, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und Dominik, natürlich auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum gestrigen Sieg. Ich sage jetzt nicht gegen wen, aber ja, war ein wichtiger Sieg, denke ich.
Ja, der, ich habe es vorhin zu Lennart schon gesagt, ist egal, was für ein Sieg es ist. Am nächsten Tag hast du immer unglaublich viel Energie.
Winning helps, ja.
Ja. Ja, Richie, erzähl uns doch mal, du bist, du arbeitest an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Was machst denn du da?
Ja, das ist richtig. Ich bin dort an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Wir haben zwei Studiengänge mittlerweile mit sportwissenschaftlichem Bezug. Also einmal einen Bachelorstudiengang angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Training und Gesundheit. Und dann haben wir den jetzt kürzlich implementierten und von mir geleiteten Master angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt interprofessionelle Betreuung im Sport. Ich habe dort eine Professur, eine der ja leider immer weniger werdenden Professuren, die explizit auf Trainingswissenschaften ausgelegt sind, und bin seit 2019, wenn mich nicht alles täuscht, 2019 dort als Professor, war vorher noch ein halbes Jahr oder Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter und davor eben im Leistungssport tätig.
Okay, und im Leistungssport tätig, ist ja eigentlich Profisport gewesen, wenn ich's mal so, da haben wir uns ja kennengelernt. Erzähl doch mal über deine Zeit, wo hast du da gearbeitet, was hast du da gemacht?
Ja, also ich als gebürtiger Bamberger bin natürlich dem Basketball sehr eng verbunden. Habe kurioserweise mit dem Bamberger Basketballverein relativ wenig Berührungspunkte Zeit meines Lebens gehabt. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich letztendlich die Stadt so mit 15 Jahren eigentlich für eine längere Zeit verlassen hatte, für mehrere Jahre. Meine Hauptstationen waren einmal in Würzburg. Dort habe ich dominant im Jugendbereich gearbeitet als Nachwuchstrainer, vor allem Basketballtrainer, aber sehr zügig auch in die Schiene Athletik, Kondition, Sportwissenschaften gegangen. Habe im Verbund mit meinem damaligen Doktorvater, Professor Olaf Hoos, der auch heute noch der Leiter vom Sportzentrum in Würzburg ist, ein ja, Forschungsprojekt auf die Beine gestellt und quasi parallel zu meinem Job als Jugendtrainer, Athletiktrainer, sportwissenschaftlicher Berater der Profimannschaft, Auswahltrainer von der Bezirksauswahl Unterfranken, der Leitung unseres Schulprojekts etc. pp. Dann noch nebenbei meine Doktorarbeit quasi gemacht. War eine
Dann bist du also verantwortlich dafür, für diese Testung, die man als neuer Spieler von Würzburg immer durchläuft, ja?
Richtig, ja, das.
Jedes Jahr aufs Neue. Ach, das, ja, dann weiß ich jetzt endlich, bei wem ich mich beschweren muss.
Okay. Hattest du auch schon
Nein,
die Freude, da
kleiner.
teilnehmen zu dürfen, ja?
Ich hatte mehrmals die Freude, in beide meiner Jahren daran teilzunehmen. Wenn ich mich recht erinnere, war das immer am Anfang und am Ende der Saison.
Richtig.
Und gerade am Ende der Saison, da hat das jetzt nicht für den größten Freudensturm bei mir gesorgt.
Ja.
Meine damaligen Teamkollegen können sich daran erinnern. Aber ja, musste ich nur gerade ein wenig
Ja,
schmunzeln. Die Wissenschaft dahinter ist natürlich spannend.
da hast du aber Glück gehabt, dass ich nicht mehr da war, denn wir haben das unter meiner Ägide sozusagen in der Jugend damals noch zu Beginn dreimal im Jahr gemacht, also in der sozusagen der Winterpause, die es ja im Profibereich nicht gibt. Aber im Jugendbereich haben wir ja so ein bisschen eine Art Winterpause um Weihnachten rum. Und dann wurde quasi vor der Saison Weihnachten und dann eben nach der Saison getestet, sodass wir die ganzjährig hoffentlich auch entsprechend betreuen konnten, denn darum ging es ja auch.
Ja, nee, macht natürlich Sinn, aber für die Podcast-Aufnahme jetzt ist das wahrscheinlich ganz gut, dass wir uns damals nicht in die Quere gekommen
Sonst wäre ich
sind.
nicht eingeladen worden, ja.
Ja, also entschuldige, ich habe dich unterbrochen, fand ich nur
Alles
gerade
gut,
ganz
alles gut, überhaupt kein
amüsant.
Problem. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann dort eben auf die Beine gestellt und es ist ein bisschen übertrieben, dass ich die Doktorarbeit tatsächlich dort komplett fertig gemacht habe. Ich habe dort die Datenerhebung gemacht, eben über diese Leistungsdiagnostiken und dann im Nachgang letztendlich die Doktorarbeit geschrieben und viel später dann auch verteidigt. Zum Zeitpunkt der Verteidigung war ich dann auch schon bei Bayreuth tätig, bei Medi Bayreuth. Dort dann eigentlich im Kern für die erste Mannschaft. Also genau das, was der Dominik jetzt bei Bamberg vorher bei Göttingen gemacht hat. Athletiktrainer und Sportwissenschaftler für die erste Mannschaft, natürlich auch eingebunden bei Jugendspielern etc. Aber das war doch meine Hauptaufgabe dort. Und Bayreuth war ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Zeit. Erinnere mich extrem gerne daran zurück. Toller Verein, haben mich super aufgenommen. Wir hatten ein echt super Coaching-Team. Also der damalige Schritt, den ich ja gefühlt habe, dass ich ihn gehen muss, der noch dazu zu einem schweren Zeitpunkt für einen Verein, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, der ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Und
Du hast das
ja.
Team während der Saison verlassen, das war's, ne?
Genau. Es war, glaube ich, kurz vor Ende der Saison, bin mir nicht ganz sicher, aber es war so im Frühjahr auf jeden Fall, musste ich das Team verlassen, um eben diesen Schritt in die akademische Laufbahn zu gehen. Hatte damals das Gefühl, und ich glaube, das war auch gar nicht so verkehrt, dass ich diesen Schritt, wenn ich denn ihn dann gehen will, irgendwann auch gehen muss. Denn ich hatte es eingangs ja schon so ein bisschen angedeutet, leider ist der Bereich Trainingswissenschaften, Sportwissenschaften, diese naturwissenschaftlich ausgerichtete Sicht auf Sport und Training in Deutschland derzeit eher im absteigenden Ast befindlich, ist so zumindest mein Eindruck. Und ja, da kam diese Stelle dann, hat perfekt gepasst vom Ausschreibungsprofil. Ich habe mich dort vorgestellt, wurde auch direkt eingeladen zum Vorstellungsgespräch, habe mich vorgestellt, habe mich mit dem damaligen Chef, jetzt Kollegen, Professor Martin, auf Anhieb super verstanden. Also wir waren inhaltlich total auf einer Wellenlänge und sind es bis heute. Und das hat einfach so gut gepasst, dass ich trotz dieser extrem komfortablen und superschönen Situation in Bayreuth dann eben den Absprung gewagt habe. Und wie sich herausgestellt hat, nach einer schweren Anfangszeit, muss ich sagen, wie sich jetzt herausgestellt hat, war es wahrscheinlich im Nachgang betrachtet auch der richtige Schritt, denn so eine Professur zu bekommen, das schafft man ja auch nicht alle Tage, ne?
Absolut. Und darf ich noch mal nachfragen, wie lange hast du für Medi Bayreuth gearbeitet? Hast du das schon gesagt gehabt vorhin?
Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt, es müssten 2 Jahre, 2 Jahre gewesen sein, 2,5, glaube ich. Genau, 2,5 Saisons, glaube ich, waren es. Wir waren ja mit dem Coaching-Team um Raul Korner dann zweimal beim All-Star-Game. Und genau. Ja,
Ja, vielen
war
Dank.
schöne, erfolgreiche Zeit in
Vielen
Bayreuth.
Dank erstmal für die Vorstellung. Es soll ja heute auch so ein bisschen um das Thema, oder vor allem, ja nicht vor allem, aber auch mit um das Thema Kommunikation gehen. Bevor wir da einsteigen, Lennart, der Richie hatte mir im Voraus schon das ein oder andere Mal gesagt, dass er aktiver Poppy ist. Und da wollte ich dich mal fragen, was ist denn so. Keine Ahnung, hast du irgendwie eine Folge im Kopf, die dir gut gefallen hat? Oder was ist denn so ganz generell mal hängen geblieben bei dir? Irgendwelche Brain Pops?
Jetzt an mich gerichtet?
Ja, genau.
Ja, okay, sorry. Ja, also ich bin regelmäßiger Poppy sozusagen. Höre jetzt nicht absolut jede Folge, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, aber immer
Absolut
wieder
okay.
sind interessante Gäste da. Ich fand die Folge mit Bertolt Bisselig sehr spannend. Ich kenne ihn ja auch noch ein bisschen aus den damaligen Würzburger Zeiten und habe seinen Werdegang natürlich mitverfolgt und man hatte immer wieder Berührungspunkte und seine Entwicklung, die er dort auch sehr schön beschrieben hat, auch gerade von, sagen wir mal, pädagogisch-kommunikativer Warte aus gesehen, das war schon sehr spannend. Ne? Und das war schon schön, das mitzubekommen. Und ich fand die letzte Folge, die jetzt gestern rauskam mit Stefan Weißenböck, die habe ich mir natürlich auch gleich reingezogen, die fand ich auch super. Ja, also spannend, und ja, einfach, es haben sich so viele, ich habe mir das angehört und ich hätte fast mitgeredet und mitdiskutiert, ja, weil da waren so viele Dinge dabei, wo ich einfach sage, ja, sehe ich genauso oder da müssen wir jetzt nochmal tiefer reingehen. Es war fast ein bisschen schade. Ich glaube, wir hätten dort einen richtigen Talk auch haben können über mehrere Stunden. Ja, das war schon schön.
Spannend.
Ja.
Ja, aber das können wir ja dann heute wunderbar nachholen, weil du hast es ja jetzt auch gerade schon durchblicken lassen. Wir nehmen wirklich zeitlich jetzt so schnell hintereinander auf, dass auch bei uns diese Folge noch sehr, sehr präsent im Kopf ist. Und wir hatten da ja auch schon ein bisschen dieses Thema Kommunikation von Athletiktrainern oder ja auch Player Development Coach, also Leute, die auch teilweise intensiv einzeln mit Athleten arbeiten. Da die Kommunikation und die Rolle, in der sie sich befinden, noch kam ja auch durch und das könnten wir ja heute wunderbar dran anknüpfen und vertiefen.
Ja, sehr gerne.
Dann fangen wir doch damit mal an, oder Lennart?
Ja, wie wollen wir das, wie sagt man, das Pferd denn aufzäunen? Weil, also ich habe, ja.
Mich würde erstmal interessieren, was Richie denn ganz generell Kommunikation innerhalb eines Trainerteams, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja,
Ja,
also
okay, ja, sehr gut.
hat Dominik den genau richtigen Einstieg gewählt. Ne? Wir haben es ja von Stefan
Das
gehört.
kann er.
Let the players talk. Ja? Let them do the talking. Also
Perfekt.
richtig so, richtig. Übrigens auch ein Punkt, mit dem ich natürlich sehr übereinstimme. Also das ist, glaube ich, auch ganz zentral, was er da gesagt hat. Es geht nicht um mich in der Person als Trainer oder als Sportwissenschaftler oder wie auch immer dann meine Position heißen soll, sondern es geht um den Athleten. Ja? Und für den sind wir da, egal wer von uns das dann ist. Wie ich die Kommunikation innerhalb vom Trainerteam letztendlich sehe, ich halte das für eine unfassbar wichtige Geschichte. Vom Individualsport, wo es wichtig ist und glaube ich teilweise unter ganz anderen Vorzeichen steht, aber dann auch bis zum Mannschaftssport und gerade im Mannschaftssport, glaube ich, ist es eine, ja, Mannschaftsspielsport ist so komplex. Auch die ganzen Interaktionen. Wir haben, wenn es gut läuft, ein Team. ja, ein funktionierendes Team mit einem Captain. Das hat sich ja gezeigt, dass ein Captain, wenn er akzeptiert ist und auch von der Mannschaft eben wahrgenommen wird als eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft, dass das sich sehr positiv aufs Teamgefüge auswirkt. Wir haben dann aber noch das Trainerteam, das einerseits als Trainerteam sehr gut funktionieren muss, miteinander kommunizieren muss, miteinander arbeiten muss, irgendwo über und neben dem Team steht, also neben dem Spielerteam steht, weil man ja doch eine gewisse Leitungsfunktion hat, spätestens der Head Coach, was eine ganz komplexe und spannende Dynamik ist aus meiner Sicht. Ja. Und dann hat man noch dieses ganze Team ums Team, möchte ich es mal bezeichnen, häufig als Front Office bezeichnet. Ich glaube, die bessere Nennung dafür ist Back Office, wo eben alles administrative, organisatorische, all diese Dinge gemacht werden, und auch die haben viele Berührungspunkte sowohl mit dem Coaching-Team als auch mit dem Spielerteam, und wir haben natürlich auch noch Medical Staff, wo wir uns überlegen müssen, wo gehört der eigentlich dazu. So, und jetzt sind das erstmal nur Positionsbeschreibungen, die schon schwierig genug sind, fest in irgendeinen Rahmen zu packen und zu sagen, hier ist die Grenze, da fängt das eine an und das andere hört auf. Spätestens beim Übergang Coaching zu Team zu Medical Staff und Medical Team sind die Übergänge natürlich sehr fließend, und das erschwert oder ist da daraus ergibt sich auch die Herausforderung für die Kommunikation. Ich denke, dass es unabdinglich ist, dass wir interprofessionell dort zusammenarbeiten. Vielleicht ein Beispiel aus meiner Zeit in dem Bereich, dass ich auch häufig unseren Studierenden mitgebe. Wir hatten einen Fall, wo ein Spieler verletzt war. Da hat einen ganzen Reha-Prozess und so weiter alles durchlaufen. Ja. Arzt hat seine Tests gemacht und hat gemeint, ja, irgendwie... Er weiß, er ist sich nicht so ganz sicher, aber es ist alles unauffällig, passt eigentlich. Ja. Er kann jetzt eigentlich schon, also er sieht jetzt keinen medizinischen Grund, diesen Spieler daran zu hindern, das Spielfeld zu betreten, ja, und wieder voll integriert zu sein. Der Physiotherapeut hat seine Sachen gemacht, ich habe meine Tests gemacht. Wir haben alle gesagt, es ist soweit unauffällig. Ja, irgendwie sind wir uns nicht ganz sicher. So ein Geschmäckle bleibt, aber letztendlich die Daten sprechen für sich und der Spieler will natürlich auch spielen. Und dann hat der Spieler also sich wieder voll mit aufgewärmt. Natürlich wird er herangeführt und so weiter. Ne? Das ist immer ein Reha-Prozess. Aber gegen Ende des Reha-Prozesses, beziehungsweise in dem Fall dann eben erst einmal der Reha-Prozess, abgeschlossen, war so, dass er sich ganz normal aufgewärmt hat mit dem Rest der Mannschaft, und der Co-Trainer Lars Marcel, der mich im Übrigen auch nach Bayreuth geholt hat, mehr oder weniger mit Raul Körner zusammen, der jetzt in Ludwigsburg ja Co-Trainer ist, der hat den Spieler beobachtet beim Aufwärmen und hat gesagt, irgendwie, nee, der bewegt sich nicht so, wie er sich sonst bewegt. Er zieht nicht genauso, er zieht nicht so konsequent und schnell zum Korb. Das gefällt mir nicht. Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Also das muss ich vielleicht kurz noch ausholen. Wir haben immer ein Aufwärmen gehabt und hatten dann immer so ein paar Minuten, wo dann ein Trinkpause war oder sonst irgendetwas, wo das Coaching-Team dann immer kurz zusammengekommen ist, und Coaching-Team meine ich in dem Fall auch den Physio, wo man kurz zusammengekommen ist und die Möglichkeit hatte zu sprechen, wenn es nötig war. Und dort hat er das eben dann geäußert, und ja, wir haben uns dann darüber kurz besprochen, und Ende vom Lied war, dass Raul Körner sagt, okay, das ist uns zu heiß, den Spieler, wir wissen zwar nicht so richtig warum, aber wir nehmen ihn jetzt noch nicht mit rein, wir geben ihm noch mal eine Woche oder halbe Woche, nächstes Spiel lassen wir ihn noch mal draußen sitzen, ja, und am Ende hat er sich nicht verletzt. Ich weiß nicht, ob er sich verletzt hätte, wenn er weiter trainiert hätte, wenn er gespielt hätte, ne, das weißt du nie, aber er hat sich am Ende nicht wieder verletzt, und ich glaube, dass solche Dinge einfach zentral wichtig sind, wenn man dort miteinander redet. Ja, und wenn der Co-Trainer dann aber sagt, irgendwie, mir schmeckt die Nase vom Physio nicht, ja, und außerdem würde ich gerne den Posten vom Headcoach übernehmen und der Spieler ist mir sowieso wurscht, oder sich gar nichts dabei denkt, ja, und sagt, ja, das ist ja nicht mein Verantwortungsbereich, ich bin nur in Anführungsstrichen Co-Trainer, dann funktioniert sowas nicht. Ja. Und solche Fälle hatten wir viele, nicht nur bei Verletzungsprophylaxe, sondern auch in jeglichen anderen Richtungen. Ja, und am Ende muss man sagen, wir waren extrem erfolgreich, übererfolgreich in der damaligen Zeit, haben weit überperformt, deswegen, ja, ich hatte es schon erwähnt, zweimal zum All-Star-Game gekommen, und wir hatten in der Zeit, wo ich dort war, zwei potenziell vermeidbare Verletzungen, also Verletzungen, die klassifiziert sind als muskulärer Natur und eben nicht Kontakt-Injuries. Also ja, da hat einfach der Erfolg dafür gesprochen. Jetzt sind Verletzungen multifaktoriell, ja, alles klar, aber zumindest haben wir nicht so viel falsch gemacht, ja.
Das, wenn ich mir das jetzt angehört habe, dann zeigt das natürlich auch, dass bei euch im Trainerteam, ja, dass da vor allem Vertrauen, aber auch Respekt untereinander herrschte.
Ja.
Das ist ja auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Spieler, ja. Wenn, ich glaube, ich meine, wir hoffen ja immer, dass das Team als Team funktioniert, und ich glaube halt ganz fest daran, dass man das seinem Staff dann auch vorleben muss, ne? Wenn man einen Staff hat, ja, wo sich die Leute gegenseitig so ein bisschen die Köpfe einschlagen, ja, dann hat das, glaube ich, dann reflektiert das nicht gut auf das Team.
Nein.
Und jetzt aus der Geschichte zu hören, kann ich auf jeden Fall daraus schließen, dass es bei euch ganz gut funktioniert haben muss, oder?
Ja. Das hat super funktioniert, und wenn man so eine toxische Teamkultur hat, egal in welchen von diesen Subteams, ja, ob das jetzt im Medical Team ist, ob das im Backoffice ist, ich habe das selber erlebt in einem Trainerteam, wo so eine toxische Kultur war, das schlägt sich natürlich auf die Spieler nieder, das schlägt sich auf die kommunikative Ebene nieder, da ist eine sinnvolle Kommunikation und zielführende Kommunikation nicht möglich, und das kriegt natürlich jeder mit, auch wenn man versucht, das vielleicht irgendwie hinterm Vorhang zu belassen, keine Chance, ne? Das merkst du sofort.
Wenn du jetzt auf diese erfolgreiche Zeit zurückblickst, ja, und wir jetzt einfach mal auch davon ausgehen, dass das da die Kultur so gut war, dass das möglich war, woran machst du das fest, oder was glaubst du, waren entscheidende Faktoren, dass euch das gelungen ist? Ja, also, weil das ist ja schwer, das ist natürlich schwer zu planen, da gibt's jetzt nicht die eine Antwort, aber was glaubst du, war in dem Beispiel entscheidend, dass das in eurem Trainerteam und auch drumherum möglich war?
Es steht und fällt mit dem Headcoach. Ja, also da fängt die Geschichte an,
ja.
Wie man so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her, ja, also wenn der Headcoach dort nicht bereit dazu ist, dann kannst du es vergessen. Ja, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn diese Bereitschaft beim Headcoach vorhanden ist, dass die dort handelnden Personen, die entweder zurekrutiert wurden, dann ja häufig auch idealerweise unter zumindest Berücksichtigung der Meinung des Headcoaches, wenn man jetzt einen Sportdirektor hat, der das vielleicht macht, dann sollte der sich ja entsprechend eng mit dem Headcoach auch abstimmen. Aber es steht und fällt dann, wenn der Headcoach bereit dazu ist, auch mit den dort handelnden Personen, wie die von ihrer Persönlichkeit gestrickt sind. Und das hat Stefan, glaube ich, super gesagt, so diese Vertrauensbasis, ich möchte nicht deinen Job haben, ich bin nicht hier, um deinen Job irgendwie streitig zu machen oder hinter dem Rücken, ne, am Stuhl zu sägen oder sonst was, sondern diese Vertrauensbasis, jeder hat so seinen Bereich und seinen Kompetenzbereich und fühlt sich dort auch wohl, ist dort glücklich, dann kann das funktionieren. Also das sind die Grundvoraussetzungen, und neben dem sollten die dort handelnden Personen natürlich sich selber auch nicht so wichtig nehmen, denn wir haben es gehört, wir sind da für die Spieler und nicht für uns. Ja, dann kann das Ganze funktionieren. Und was Raul extrem gut gemacht hat, ist, dass er eben diese Verantwortungsbereiche zugelassen hat und übertragen hat, aber dann halt auch eingefordert hat. Ja, also von dem her hat man sich dort als vollwertiger Teil auch gefühlt, und es war jetzt nicht so, dass die Meinung, die man selber hatte, irgendwie hier rein, da raus, ne, und schau mal, dass du die Jungs ein bisschen zum Schwitzen bringst, sondern man hat sich dort untereinander abgestimmt und hat geschaut, wie können wir das gestalten, wie können wir die Vorbereitung gestalten, dass die konditionellen Fähigkeiten, die wir aufholen müssen, optimal ausgebildet werden können, neben im Basketballtraining, während dem Basketballtraining etc. Ja, also da gab es viele Möglichkeiten mit Lars. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Da habe ich schon vor meiner Zeit, hatte ich schon viel mit ihm zusammengearbeitet und verdanke ihm auch viel. Dort war es so, dass also meinetwegen, ich erinnere mich an eine Sache, wenn es um Change of Direction Speed geht, Richtungsänderungsstelligkeit, ja, wie ändere ich die Richtung? Setze ich einen Topfuß, setze ich einen Innenfuß oder Außenfuß und so weiter? Und wir haben uns dort super ausgetauscht, weil er als Co-Trainer auch so ein bisschen Disziplintrainer Guard war. Und da geht es natürlich schon darum, wie muss er um den Block rumgehen? Ja, und wenn ich weiß, wie jetzt der Co-Trainer möchte, dass die im Individualtraining um den Block rumgehen und das denen beibringt, dann sollte ich als Athletiktrainer das Ganze vielleicht auch replizieren, ja, und nicht auf einmal sagen, wir machen es genau andersrum. All solche Dinge. Also das geht Hand in Hand. Und dann funktioniert das. Und Gleiches gilt für einen Physiotherapeuten, den Kevin Schneider, auch ein exzellenter Mann. Mit dem habe ich aus dem Grund so gut zusammenarbeiten können, als das klar war, er ist der Physio, ich bin der Athletiktrainer. Von außen war es nicht immer ganz so klar, da wurde ich manchmal angesprochen, du bist doch so eine Art Physio. aber es war ganz klar, wer welchen Bereich hat, aber wir haben sehr viel zusammengestaltet und sehr viel zusammen gearbeitet, gerade wenn es darum ging, Präventionstraining, Aufwärmen, Dehnen, Mobilität, all diese Geschichten, ja, da haben wir uns dann eben gut ergänzt und geholfen hat, glaube ich, dass ich ein bisschen über Fortbildungen Einblick hatte in den Bereich Sportphysiotherapie. Also ich habe diesen Grundkurs DOSB Sportphysiotherapie beispielsweise absolviert und dort ja konnte ein bisschen bei Tapen oder so aushelfen. Ich habe das eigentlich alles gemacht, nicht um Physio zu werden, sondern eben um Einblick in diesen Bereich zu haben, um dann auch zusammenarbeiten zu können. Und bei ihm war es genauso. Er hat selber hochklassig Basketball gespielt und kannte sich im Athletik-Krafttraining ein bisschen aus. Und dann hilft es einfach. Ja, wenn du sechs Jungs hast, das klingt erstmal nicht viel und das ist ein Traum, wenn du im Fitnessstudio arbeitest, ja, dass du nur sechs Leute zu beaufsichtigen hast, aber im hochklassigen Elite-Performance-Bereich ist das ein Haufen Zeug. Ja, und dann hat einer eine Frage zu seinem Plan, der nächste hat eine Frage zur Übung, bei einem siehst du, hier passt was nicht, und wenn du dann einen Physio dabei hast, der auch ein bisschen mit drüber schauen kann, wo du dich dann aufteilen kannst und sagst, okay, da kannst du vielleicht ein bisschen mit einem Auge drauf haben. Oder wenn ein Spieler ankommt, ja, hier wieder Schmerzen bei der und der Bewegung, ja, und der Physio ist direkt mit dabei und im Boot, dann kann das von einer Hand in die andere gehen und eine gute Betreuung sicherstellen. Ja, und ich glaube, das macht's aus, um es vielleicht zusammenzufassen, Head Coach, ja, dann die persönlichen Eigenschaften und Struktur und Einstellung von den handelnden Personen und eben diese große Bereitschaft, auch zusammenzuarbeiten, immer mit dem Ziel im Blick. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Teams funktionieren besser, wenn sie ein Ziel haben. Und unser Ziel war ganz klar, wir wollen möglichst verletzungsfrei bleiben, Spieler entwickeln. Aber zunächst geht es um Verletzungsprävention und dann geht es um Leistungsentwicklung. Und das war immer meine Vorgabe beim Athletik- und Konditionstraining, erstmal schauen, dass sie fit bleiben. Ja, und dann kann man alles Weitere machen.
Ich würde ganz gerne, Dom, ich schätze mal, du möchtest bestimmt gleich ein bisschen auf die Kommunikation Physiotherapeut, Athletiktrainer hinaus. Ich würde ganz gerne nochmal, weil du auch die Wichtigkeit, das kam ja fast wie aus der Pistole geschossen, vom Headcoach beleuchten. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hattest du damals zu dem Raul Korner, ja, ich würde es jetzt vielleicht mal eine vertrauensvolle Beziehung nennen, ja? Also ja. Er hat dich gehört, deine Meinung geschätzt und andersrum gehe ich mal davon aus, genauso. Wie würdest du die Kommunikation mit ihm beschreiben? Also gerade in Bezug auf deine Arbeit, wenn jetzt, wie hast du es gerade gesagt, das Ziel war einmal Verletzungsprävention und danach Leistungsentwicklung, hat er das so kommuniziert und dann gesagt, okay, ich brauche immer nur mal ein paar Updates quasi, was die Ergebnisse sind, oder war das auch so die Art und Weise, also das Wie, dass er da auch gerne Einblicke wollte, wie du das jetzt machst und auch ein paar, also ich sag mal, deutlich tiefer da reingehen wollte? Oder war dem eher übergeordnet das Ergebnis wichtig und nur das Allerwichtigste zu kommunizieren?
Beides. Also zunächst einmal das Ergebnis. Natürlich in unserem allerersten Gespräch, da war er noch bei einem anderen Verein tätig und wir hätten schon, also es war eigentlich schon alles klar, aber wie es dann manchmal so läuft im Profisport, hat es halt nicht geklappt. Lag aber in dem Fall jetzt weder an ihm noch an mir. Er hat in unserem allerersten Gespräch schon genau gesagt, was er will. Ja, und das waren genau diese Worte. Ja, es ist ihm wichtig, er möchte ein Team ums Team, das funktioniert. Er will, dass wir miteinander arbeiten. Er möchte Verantwortungsbereiche übergeben. Und das Wichtigste für ihn ist, dass die Spieler fit sind, auf dem Feld stehen und spielen können. Ja, weil ein Spieler, der nicht spielen kann, der bringt keinem was. Der kann schnell sein, wie er will in der Theorie, aber was machst du mit dem? Ja. Und deswegen hat er das also von Anfang an genau so ganz glasklar formuliert und gesagt, okay, Verletzungsprävention und dann Leistungssteigerung, das sind so die Hauptaufgaben für dich. Er hat selber schon lange Zeit, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Zeit seiner Trainerkarriere mit Belastungsmonitoring gearbeitet, was ich ultra spannend fand, weil das für viele noch ein Bereich ist, der also auch in Sportwissenschaften, Athletiktrainern und so weiter, der für viele schwierig zu fassen ist. Und Raul hat das schon im Rahmen seiner Möglichkeiten als Basketball-Headcoach schon gemacht, dass er mit Belastungsmonitoring gearbeitet hat. Und das war natürlich dann auch sofort in meinem Verantwortungsbereich, auch das hat er sofort gesagt. Ja, und von dem her war das gleich von Anfang an klar geregelt und hat auch mit dem, was ich machen wollte und wie ich meine Aufgabe sinnvoll gesehen hätte oder gestalten hätte können, hat sich das eins zu eins gedeckt. Und er hat sich dann schon sehr dafür interessiert, was und wie und warum ich das mache. Er hat selber auch einen akademischen Hintergrund, zwar nicht in den Sportwissenschaften, aber zumindest diese evidenzbasierte akademische Herangehensweise an Leistungsentwicklung, an Belastungsmonitoring, an Datenerhebung, an diese Geschichten, damit konnte er was anfangen und da hat er sich das natürlich zeigen lassen, hat mit mir darüber gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwie jetzt ja, die Sportwissenschaften oder Trainingswissenschaften von ganz Beginn dort rezitieren musste. Ja, das mit Sicherheit nicht, aber er hat eben dort mit Interesse gezeigt.
Kurze Zwischenfrage, hat er dich damit so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen oder hattest du damit vorher bereits Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie hast du es überhaupt gemacht? War das eine Herzfrequenzüberwachung oder?
Ja, also das Belastungsmonitoring, das er vorher schon angefangen hatte, war das Einfachste und das eigentlich also jeder machen kann, völlig ohne jeglichen Invest, und zwar SRPE, ja, also Session Rating of Perceived Exertion. Eine Fragebogenskala, letztendlich geht sie zurück auf Borg und war ursprünglich mal 20-stufig. Mittlerweile wird häufig für die meisten Einsatzbereiche die 10-stufige Skala empfohlen. Wir hatten sie damals als 5-stufige Skala, was für die Fälle genau richtig und okay war. Und da wird einfach nur abgefragt beim Spieler, wie geht's dir heute oder wie empfandest du das Training nach dem Training? Ja, geht man rum, nimmt die Nummern 1 bis 5 und kann das dann verwenden. Ja, und was er eben gemacht hat, ist, dass er vorher sich überlegt hat, wie intensiv will er das Training letztendlich haben. Also er hat sich auf seinen Trainingsplan immer aufgeschrieben, das soll jetzt Intensitätsstufe 3 sein. Ja, und dann hat er sein Training durchgeführt und das danach abgeglichen mit den Zahlen, die Spieler angegeben haben, um dann eben frühzeitig intervenieren zu können, wenn er gemerkt hat, okay, die sind jetzt etwas mehr belastet worden, als ich es eigentlich vorhatte oder etwas weniger, dann muss man vielleicht anpassen oder es stimmt alles. Ja, und das ist ein super Tool, gerade wenn es der Head Coach nicht durchführen muss, also wenn man dort jemanden hat wie einen Athletiktrainer, fand ich das auch eine super Geschichte, um einfach ins Gespräch zu kommen, ja, um mit Spielern zu reden. Wenn die Vertrauensbasis erstmal geschaffen ist für dieses Tool, denn es ist ein psychometrisches Verfahren, das natürlich darauf basiert, dass die Spieler auch mitmachen, aber wenn diese Vertrauensbasis erstmal geschaffen ist und es geht erfahrungsgemäß ziemlich schnell, dann kann man das auch gut verwenden, um ins Gespräch zu kommen. Und da braucht man nicht aus meiner Sicht irgendwie einen 10-stufigen Fragebogen, wo ich Schlaf frage und Ernährung und schieß mich tot, sondern wenn ich dort einfach frage, wie fandest du das Training und ich sehe, da ist ein Ausreißer, weil jemand was sagt, was er sonst nie sagt, dann habe ich sofort einen Einstieg ins Gespräch und da kriege ich so viel mehr raus, als wenn ich jetzt irgendwie 30 Fragen stelle.
Und gehen wir jetzt mal davon aus, weil das war ja auch so ein bisschen eine der Sachen, die wir in der Folge mit Stefan hatten. Ja. Du hast eine Vertrauensbasis zu einem Spieler, hast jetzt vielleicht in dem Rahmen von diesem Tool da ein engeres Gespräch mit ihm gehabt oder vielleicht auch, weil er verletzt war oder eine Extra-Einheit mit dir machen wollte. Also man ist ins Quatschen gekommen und der hat dir, ich sag mal, ein paar Sachen anvertraut, die der jetzt sonst vielleicht so im großen Teamplenum nicht sagen würde. Ja. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Gerade auch, wenn du natürlich einen Headcoach hattest, der an solchen Sachen interessiert war, der das auch gewertgeschätzt hat. Ne, weil je nachdem, wie viel du weitergibst, könnte das natürlich auch irgendwo schwierig für die Beziehung zum Spieler sein. Das ist für mich eine hochspannende Frage.
Ja, das ist eine ganz zentrale und wahnsinnig wichtige und spannende Frage. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ganz kurz, Dominik, um deine Frage final zu beantworten. Also SRPE war ein wichtiger Bestandteil des Ganzen und wir haben dann aber auch mit Herzfrequenzbasierten Monitoring weitergemacht. Ja, können wir dann auch zu gegebener Zeit gerne jederzeit vertiefen. Die Kommunikation, Lennart, die du angesprochen hast, ja, auch diesen Fall gab's. Ne? Was machst du dann, wenn der irgendwie, keine Ahnung, ein Spieler funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte und die Herzfrequenzwerte sind völlig drüber und unnatürlich für ihn und er empfindet es als anstrengend, ist vielleicht noch ein bisschen grantig oder was weiß ich was, ja, ein bisschen lasch und du findest dann idealerweise auch schon zu Beginn der Trainingseinheit und den Fall hatte ich tatsächlich dann auch, findest du eben raus, dass es bei ihm nicht stimmt. Ja, wie gehst du mit der Situation um? Das erfordert sehr, sehr viel Vertrauen innerhalb des Coaching-Staffs, denn es ist eine große Gefahr, dass du in diesem Fall genau diesen Vertrauensbruch begehst. Also eigentlich streng genommen kannst du nur einen Vertrauensbruch gehen. Entweder brichst du das Vertrauen mit dem Spieler und verpetzt ihn, ja, oder du brichst das Vertrauen mit dem Headcoach und sagst es ihm nicht. Das erfordert sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Da bin ich jetzt auch kein Kommunikationsexperte, um eine One-Size-Fits-All-Antwort geben zu können. Ich glaube, dass es individuell unterschiedlich ist. Manchmal gibt es Fälle, die kann man kommunizieren. Ja, Kind neugeboren und die ganze Nacht nicht geschlafen, weil das Kind nur geschrien hat und was weiß ich was. Gehst natürlich zum Headcoach hin und sagst, ey, pass mal auf, Kind hat letzte Nacht wieder Radau gemacht, nimm den mal raus. Ja, aber es muss eben dann auch eine Vertrauensbasis geben, dass du Dinge, die der Headcoach nicht wissen sollte, nicht wissen muss. Und ich habe einen sehr interessanten Podcast mit Andrea Trinchieri letztens gehört und Ettore Messina hat das Gleiche gesagt, beide sehr, sehr erfahrene Headcoaches. Die haben gesagt, es gibt tatsächlich Dinge, die muss ich nicht wissen. Ja, und wenn du einen Headcoach hast, der dort bereit dazu ist und dann auch sagt, ja, es kann halt dann sein, ja, und wenn mein Co-Trainer oder mein Disziplintrainer oder mein Player Development Coach oder mein Athletiktrainer irgendwas mitbekommt, was vielleicht nicht unbedingt für meine Ohren gedacht ist, aber dort ein Vertrauen besteht auf beiden Seiten, von Spieler zu meinetwegen Athletiktrainer und Athletiktrainer zum Headcoach, dann kann man das dort vielleicht auch so steuern, dass man eben die Katze nicht aus dem Sack lässt, aber Hinweise gibt und sagt, ja, hier, pass mal auf, siehst du die Herzfrequenzwerte oder was weiß ich was, ne? Der macht den mal easy, ja. Und wenn er dann die Nacht vorher feiern war und dir das im Vertrauen erzählt hat, ja, in dem Moment wurscht. Es ist, du willst es nicht unterstützen, ne? Und du bist nicht derjenige, der dann sagt, ey, und heute Abend gehen wir wieder auf die Piste. Aber im Endeffekt zählt dann die Situation. Und die Situation, die vorliegt, ist halt dann, der hat nichts geschlafen, der hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken letzte Nacht, aus welchen Gründen auch immer, geht's ihm schlecht, vermisst seine Frau, keine Ahnung, weißt du ja in dem Moment auch nie, warum das dann dazu geführt hat, wollte vielleicht irgendwie mit dem Mädel der Stadt anbandeln, keine Ahnung. Ja, aber es interessiert in dem Moment so gesehen nicht, als dass du halt dann sagen musst, bevor der sich jetzt verletzt und wegen so einer blöden Situation, so einem Ausrutscher, der völlig unprofessionell ist und der wirklich überhaupt nichts da zu suchen hat, aber wegen so einem Ausrutscher dann ein halbes Jahr ausfällt, ja, dann hat keiner mehr gewonnen. Ja, und dann gehen wir es lieber jetzt mal langsam an, schicken den heim, das soll er Mittagsschlaf machen und wir lassen die, was weiß ich, Athletiktrainingseinheit ausfallen, braucht keiner wissen, dann soll der Junge mal schlafen. Ja, kritisch wird es natürlich dann, wenn das gehäuft vorkommt. Ja, und auch die typischen Partyspieler hast du ja auch. Ich meine, das sind natürlich Leute, die willst du im ersten Moment gar nicht erst recruiten. Ja, das, also da muss man auch sagen, das ist ein guter Headcoach und ein guter Sportdirektor, der beobachtet so etwas natürlich und wenn dann bekannt ist, dass die mehr an der Partyszene der Stadt interessiert sind als am mannschaftlichen Erfolg, dann sind das vielleicht auch einfach nicht die richtigen Typen für eine Mannschaft, ja.
Ja, zeigt für mich jetzt einfach nur nochmal die, auf der einen Seite natürlich die fachliche Kompetenz sowohl von Player Development als auch von Athletiktrainern, aber auch auf dieser anderen Seite jetzt an diesem Beispiel mal ganz schön, finde ich, gezeigt dieses Fingerspitzengespiel, von dem du da gesprochen hast, weil da kann so viel kaputt gehen oder so viel entstehen, also in beide Richtungen, ja, gerade an diesen Schnittstellen, und das ist ja letztendlich die entscheidende Kompetenz, ob dann so ein Trainerteam so erfolgreich ist, wie du es jetzt in dem Fall da beschrieben hast, oder dass das Ganze eher den ja, Bach runtergeht.
Ja.
Und die können fachlich trotzdem alle top drauf sein, also top notch, vielleicht sogar besser, aber das hilft dann auch nicht mehr.
Ja, das fand ich auch spannend in der Folge mit dem Stefan, ne, der ja das auch relativ deutlich ersichtlich gemacht hat. Ihr habt es dann in der Zusammenfassung auch nochmal gesagt, ja, die fachliche Kompetenz etc. gibt's Tausende, die das haben. Ne? Das alleine ist es eben nicht. Die musst du natürlich haben, das ist die Grundvoraussetzung. Aber dann geht's um das Fingerspitzengefühl, um das Wie und eben ja zu wissen, wo befinde ich mich und wie bewege ich mich in meiner Rolle. Wie akzeptiere ich die und wie kann ich die ausfüllen? Ja.
Absolut. Eine witzige Anekdote auch zu dem, was du gerade gesagt hast über Messina und Trinkieri. Ich kann mich noch an mein erstes Jahr in Göttingen erinnern, als Teammanager und als Athletiktrainer. Da gab es auch einige Situationen, in denen ich mich wiedergefunden habe, wo ich mir dachte, so, pff, mein Gott, auf der einen Seite möchte ich natürlich den Spieler schützen, und möchte ihn nicht vor den Bus werfen, ja. Auf der anderen Seite arbeite ich aber ist primär für den Head Coach, ja. Und da gab es echt den einen oder anderen Moment, wo ich so ein mulmiges Gefühl im Bauch hatte und nicht genau wusste, wie ich mich zu verhalten habe oder ob ich es jetzt Head Coach sage oder ob ich es nicht tue. Bis ich dann irgendwann relativ rechtzeitig ein Gespräch mit dem Head Coach hatte und der mir halt versichert hat, Dom, I don't need to know everything.
Ja.
Ganz einfach, weil er ja vor seiner Zeit als Head Coach auch in der Situation war, dass er Dinge gesehen hat, die er besser hätte nicht sehen sollen und ja auch vor der Entscheidung stand, okay, erzähle ich jetzt dem Head Coach oder nicht? Ja. Und das war für mich, da musste ich einmal ganz tief oder konnte ich einmal ganz tief durchatmen, weil ich da nämlich dieses Mitgefühl von ihm bekommen habe und nach dem Gespräch war für mich alles einfacher und ich konnte die Entscheidung, es ist ja danach immer wieder passiert, ne? Und danach ist es mir einfach simpler gefallen, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was da aber auch ja mit reinspielt, ist, dass man sehr vorsichtig, glaube ich, sein muss, wie nah man auch an Spieler kommt, ne? Also weil am Ende bist du immer noch Coaching-Staff, ne? Und du sollst nicht Best Buddy von den Spielern sein. Du sollst jemand sein, genau, der sich um sie kümmert, der auch erreichbar ist, der ein echtes, also sich auch wirklich dafür interessiert, wie es einem Spieler geht und es nicht einfach nur so raussagt. Aber es sollte eben jetzt auch nicht dazu führen, dass du dann irgendwie der Partyhengst bist, der alle anstatt und du bist der beste Kumpel vom Starspieler. Ne? Das, da muss man schon eine gute Situation finden und das ist, glaube ich, je jünger du bist, desto schwerer. Je älter und erfahrener, desto leichter fällt es einem, dort auch ein professionelles Verhältnis zu haben. Das Zweite, was du angesprochen hast, wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, du hast gesagt, Dominik, ja, ich arbeite für einen Headcoach. Ja? Und ich glaube, dass das auch so eine Situation ist, wo man wirklich sehen muss, wo steht der Athletiktrainer? Ja, arbeitet er für einen Headcoach? Ich meine, die meisten von uns werden natürlich von Headcoaches rekrutiert oder mitgebracht oder, ne, und es ist ja auch für die eigene Karriere nicht unbedingt schlecht, wenn man einen guten Headcoach hat, dass man dann versucht, die Station mit ihm durchzugehen. Andererseits und gerade Vereinssicht sollte natürlich sein, dass Athletiktrainer, Physiotherapeut etc. für einen Verein arbeiten. Ja, ähnlich wie wir es bei Stefan auch gehört haben, dass er als Player Development Coach für einen Verein
arbeitet. Oder um dich da zu unterbrechen, fürs Team arbeiten wahrscheinlich.
Fürs auch, Team, ne? Ja. Ja. Also ohne natürlich zu vergessen, dass der Head Coach halt einfach der Wichtigste ist und ganz klar sagt, also man muss mit dem Head Coach zusammenarbeiten können. Gut, das ist dann immer auch vielleicht individuell ein bisschen unterschiedlich, wie man das handhabt. Ja.
Ja, ganz, ganz spannende Punkte, die wir da jetzt gerade rausgearbeitet haben. Und ich finde, bei all diesen Themen, gerade Beziehungsarbeit zu Spielern, zum Headcoach, da gibt's kein richtig oder falsch. Da ist es immer nur eine Frage von, wovon zu viel und wovon zu wenig.
Es gibt tatsächlich falsch, wenn ich da kurz einhaken darf.
Okay.
Ja, leider spreche ich da aus eigener Erfahrung. Ich hab da tatsächlich auch Fehler gemacht und ein gravierender Fehler. Und das ist vielleicht ganz gut, das auch mitzugeben und zu teilen. es gab eine Situation, bei der ich nicht weitergekommen bin. Also wir haben ja drüber gesprochen, wenn mal was ist oder so, man kann mal Sachen übergehen, aber wenn sich das häuft, was machst du dann? Ja, da kannst du nicht sagen, ach, jetzt warst du schon wieder feiern, ja, ich beschütze dich da mal vom Headcoach, ne? Und das funktioniert mal, aber es kann nicht jedes Mal funktionieren. In dem Fall war es keine Feierei, da war es völlig andere Geschichte, ist auch unerheblich der Grund, weil das, glaube ich, nicht verallgemeinert werden kann. Aber im Nachgang muss ich sagen, habe ich mich extrem geärgert, weil das hat schon sehr zu Verstimmung geführt, auch zwischen Mannschaft und mir. Und da war, vertrauensmäßig hatte ich dann wieder einiges aufzuholen. Und im Nachgang, weil ich habe lange gerätselt, wie hätte ich diese Situation denn lösen sollen? Ja, weil ich komme im individuellen Gespräch mit diesem Spieler nicht weiter. Habe das Gefühl, der respektiert mich entweder nicht so in die Richtung oder er will es nicht und es juckt ihn einfach nicht. Ja. Zum Headcoach petzen gehen war, wie ich dann sehr schnell gemerkt habe, die falsche Herangehensweise. Und so im Nachgang betrachte ich, glaube, das Beste wäre gewesen, wenn ich das versucht hätte, über einen Team-Captain zu lösen. Ja, und irgendwie diese Möglichkeit war in dem Moment einfach für mich nicht so präsent und ich habe dort spontan ein bisschen gehandelt, war auch tierisch angefuchst, ich meine, ich war echt sauer auf den, ja, und habe da dann einfach emotional ein bisschen falsch reagiert oder unter dem Einfluss der Emotionen falsch reagiert, hätte das vielleicht besser über den Team-Captain lösen sollen. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Komponente. Wenn man einen guten, funktionierenden Team-Captain hat, der einen guten Einfluss aufs Team hat, dann sollte man nicht nur als Headcoach ein besonderes Verhältnis zum Team-Captain pflegen, sondern man sollte schon auch versuchen, als Team ums Team, egal ob Physio, Athletiktrainer, Co-Trainer, mit dem Captain zumindest ein Vertrauensverhältnis dahingehend zu haben, dass man dann Probleme auch lösen kann auf diesem Wege. Mhm. Ja, das wäre schlauer gewesen als erster Weg. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann musst du vielleicht über einen Headcoach gehen.
Ja, ja, das ist für mich jetzt gerade nochmal im Grunde ein Brainpop, diese Rolle des Team-Captains letztendlich, wie die da wirklich helfen kann.
Nicht zu unterschätzen.
Ja, genau. Sehr gut, ja.
Lernt, möchtest du oder ich?
Oh, mach mal, ich bin hier gerade noch am Suchen, wenn du schon was hast, hau schon mal raus.
Ja, ich würde ganz gerne noch mal darauf zu sprechen, oder ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Thema Struktur und Handlungsabläufe innerhalb des Trainerteams. Beispielsweise, ja, wie werden Verletzungen kommuniziert? Wie wichtig ist es dabei, oder wie hast du das damals wahrgenommen, wie wichtig ist es da Struktur, also gewisse Strukturen etabliert zu haben, aber auch sich Handlungsabläufe zu überlegen, damit die Message am Ende dann auch von der richtigen Person an den Trainer getragen wird?
Ja, also Grundcredo, Head Coach needs to know everything. Ja, also wenn es dort ein Problem gibt hinsichtlich einer Verletzung ich rede jetzt mal von der manifesten Verletzung, ja, das muss der Headcoach auf jeden Fall mitkriegen. Der muss darüber informiert sein. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ein Spieler, keine Ahnung, sich im Spiel alle drei Außenbänder reißt oder was weiß ich was, ja, und dann kommt hinterher raus, naja gut, der ist jetzt diese Woche schon 10-mal umgeknickt, ja, und der Headcoach hat es nicht mitbekommen. Also wird er im Normalfall mitbekommen, weil das passiert meistens dann natürlich auf dem Basketballfeld und da ist der Headcoach in der Regel da, aber weiß schon, was ich meine, ja, das ist schon mal, schon mal wichtig, dass man dort frühzeitig das kommuniziert. Auch da hilft es natürlich, wenn der Headcoach von sich aus interessiert ist und regelmäßig zum Beispiel mit dem Physio redet. Bei uns war es auch so, dass diese Medical Communication, möchte ich es mal nennen, da war, ja, wenn man es Englisch macht und dem allen wieder einen Titel verleiht, dann war Head of Medical Communication mit Sicherheit unser Physiotherapeut, ja, der mit den Ärzten kommuniziert hat, der mit dem Coaching-Staff kommuniziert hat, mit dem Headcoach kommuniziert hat, mit den Spielern, wie geht es jetzt weiter, der sich dort in der Regel darum gekümmert hat, dass die Spieler zum Arzttermin kommen. Wenn er nicht selber konnte, hat er organisiert, dass ich ihn fahre oder was weiß ich. Ja. Und ich glaube, das ist ganz zentral, dass es diese Person gibt, die eben diese oder wo die Fäden zusammenlaufen. Das hat sich bei uns angeboten, dass es der Physio ist. Und da wird alles immer über ihn kommuniziert. Nichtsdestotrotz hat der Arzt, der Teamarzt natürlich auch direkt mit dem Headcoach Dinge abgesprochen, ne? Das ist klar. Aber in der Regel war das schon so dieses Dreigespann und vor allem dann eben beim Kevin, unserem Physiotherapeuten, wo alle Daten zusammenkommen. Das war die zentrale Schaltstelle. Und dann hat man darauf Rücksicht genommen. Es ist klar, bei so einem kleinen Team, da kriegst du ja jede Verletzung mit. Ja, das ist logisch. Und dann frage ich natürlich auch mal beim Physio nach, hey, was hat denn der jetzt eigentlich genau und wie gehen wir da weiter vor? Ab wann kommt die nächste Phase? Ab wann kann ich wieder was machen? Was machst du jetzt als nächstes mit ihm? Bist du noch bei Lymphdrainage oder machst du schon Funktionstest oder ne? Und wie kann ich dich da unterstützen? Weil auch diesen Bereich haben wir ja zusammen häufig dann gemacht. Dort hatte der Kevin natürlich den Hut auf und ich war quasi so sein Adjutant. Aber es schadet ja nicht. Ja? Und das glaube ich, da brauchst du eine Person, die das eben übernehmen kann.
Haben in deiner Erfahrung, in deiner praktischen Erfahrung da auch schon, ich sag mal, ja, Psychologen, Mentaltrainer eine Rolle gespielt? Oder ich schätzungsweise wahrscheinlich nicht, weil das, glaube ich, in Deutschland im Basketball noch nicht so, ich glaube, wenn eher individual gehandelt wird und ich habe es noch nicht oft mitbekommen, dass ein Team wirklich jemanden hatte. Wie ist das in deiner Erfahrung? Gehandelt worden, haben das andere dann übernommen oder?
Ja, also das deckt sich mit meiner Erfahrung. Der hauptsächliche Teamtherapeut ist in der Regel der Physiotherapeut, der dann eben auch die Psychotherapie so ein bisschen macht, aber gut, Psychotherapie ist jetzt zu hoch aufgehangen, ne? Aber da holen sich die Spieler aus, wenn es mal was gibt, oder das sind auch diejenigen, die am meisten Vertrauen zu ihm haben. Ist auch klar, ne? Aufgrund der Physio fasst den Spieler halt an. Der ist sehr eng an ihm dran, fasst ihn an. Die sind häufig in einem 1-zu-1-Setting, ja, und da bietet sich das natürlich. Es ist ein entspanntes Setting in der Regel, ja, und da bietet sich's an, dass du dann natürlich auch Problemchen etc. Dort ansprichst. Aber jetzt einen echten Psychologen hatten wir nicht an der Stelle. Was ich jetzt vielleicht noch vergessen hatte, Dominik, weil du ja gesagt hattest, Struktur und wie das dann abgelaufen ist. Also das war jetzt mal die Kommunikationsstruktur. Dann kommt aber ja auch die letztendlich Therapie oder therapeutische Struktur des Ganzen. Die wurde vor allem auch bei uns vom Physiotherapeuten in Abstimmung mit dem Arzt letztendlich etabliert. Ich glaube, was wir noch besser hätten machen können, was wir zwar schon gemacht haben, aber wir hätten, glaube ich, noch bessere Tests und Verfahren nehmen können für die Präventivdiagnostik. Da gibt es ja von der VBG beispielsweise ein ganz gutes Tool und sowas, aber so dieser Return-to-Play, Return-to-Competition Tests, vor allem der unteren Extremität, wo ja im Basketball die meisten Verletzungen passieren. Wie gesagt, wir hatten unsere eigenen Testverfahren, die, was heißt auch nicht unsere eigenen, wir haben halt FMS und so Geschichten gemacht, aber ich glaube, das hätten wir noch besser strukturieren können und auf dem Weg waren wir auch, wir haben das von Saison zu Saison immer weiter angepasst, aber das hätte natürlich sehr geholfen, denn das sind schon ziemlich spezifische Tests und wenn du dann da ein Problem hast und du hast einen Eingangswert, kannst du genau sehen, passt das mit dem Ausgangswert, ja, und ich glaube, das wäre noch gut gewesen.
Ja, macht schon Sinn, diese ganze Testerei, auch wenn man das als Spieler manchmal nicht wahrhaben will.
Ja, aber zu viel des Guten ist halt auch nichts, ne? Also
ja, da sind wir zu viel und zu wenig, ist die Frage.
Ja, und da muss man schon sich gut überlegen, welche Tests nimmt man mit rein. Denn wenn du erstmal die erste Woche nur Tests machst, ja, dann wird es auch zu viel. Deswegen muss der Weg, glaube ich, ja, vor lauter Tests kannst du, also da hat dann keiner mehr Bock drauf. Deswegen muss der Weg, glaube ich, auch sein. Und da haben wir mit unserem interdisziplinären Forschungsgruppe, wo auch verschiedene Mannschaften oder Sportarten mit dabei waren, ein paar interessante Artikel auch diesbezüglich veröffentlicht, dass letztendlich diese konditionelle Eingangsdiagnostik mit der medizinischen Eingangsdiagnostik viel besser auch verzahnt werden müsste, ne? Und dass eigentlich die konditionelle Diagnostik die Erweiterung von den medizinischen Untersuchungen ist. Und ich glaube, dass wir dort noch Potenzial hätten, uns zu überlegen, wie wir das testökonomisch besser durchführen können. Wir haben dann Lennart zum Beispiel bei den Profis tatsächlich auch zwei Testungen gemacht zum Eingang, also Konditionstestungen zum Eingang der Saison und dann nach Ende der Preseason, vor der Saison, ja, oder zum Ende der Preseason hin. Allerdings haben wir dann bei diesem zweiten Test eine abgespeckte Variante gemacht. Beispielsweise wurde dort der Jojo-Test nicht mehr genommen. Heutzutage würde ich einen 3015 IFT nehmen.
Zum Kotzen, das Ding.
Aber den haben wir dort nicht mehr verwendet. Das hat keinen Sinn gemacht. Wir haben anhand der Herzfrequenzdaten etc. Bei submaximalen Belastungen gesehen, wie sie reagieren und ob sie einigermaßen fit sind. Und dann brauchst du da nicht einen 3015 oder Jojo-Test machen mit Ausbelastungen, wo sie dann erstmal zwei Tage lang müde Beine haben. Ja, und dann sollen sie spielen im ersten Saisonspiel. Also da muss man sich schon gut überlegen, welche Tests nimmt man rein. Am Anfang der Saison macht das mit Sicherheit Sinn, auch einen Ausdauerleistungstest mit reinzunehmen. Und dann muss man die Varianten eben abspecken und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und es gibt ja auch dieses geflügelte Wort oder diesen Ausspruch, weiß gar nicht mehr, welcher Coach das war, Dominik weiß es mit Sicherheit, Training is Testing. Ne? Training is Testing
is Training. Training equals Rehab or Rehab equals Training.
Genau, das ist daraus entstanden. Das ist daraus entstanden und dieses Training ist
Charlie Weingraf so. Muss das
gewinnen. Weingraf, genau.
Ja.
Charlie Weingraf. Und gut, ist natürlich sehr schön, um das Ganze zu vermarkten, aber hat einen wahren Kern. Ja, und da kann ich viele Tests einfach auch im Athletiktraining machen, ohne dass ich jetzt irgendwie einen extra Testtag dafür heranziehe.
Ich habe mit unserem Physiotherapeuten das ja auch ausgearbeitet diese Saison und wir waren uns ganz klar einig, so wenig wie nötig, um natürlich irgendwie eine Aussage über einen Spieler zu bekommen, aber auch, glaube ich, noch viel wichtiger, um für den Fall der Fälle, dass sich ein Spieler verletzt, genügend Daten zu haben, die einem bei der Return to Competition helfen.
Da musst du vorbereitet sein.
Genau, und die Tests an sich, wie du das gerade auch schon gesagt hast, sollen nicht dazu führen, dass meistens ist es ja so, dass die Spieler reinkommen, ja, dann haben sie einen Testtag und am nächsten Tag geht das Training los. Ja, dass die Tests halt so ausgewählt werden, dass sie die Spieler nicht zu sehr ermüden, dass sie dann möglichst schnell halt trainieren können. Das ist so ganz kurz.
Ja, und das ist natürlich auch wieder Kommunikation, ne? Also wenn er weiß, dass der Headcoach am Abend trainieren will, dann muss der halt deine Testbatterie so anpassen oder du musst den Headcoach dazu bringen, das Training zu canceln, ja? Und im Zweifel gewinnt der Headcoach und dann ist es eben so. Ja? Dann kannst du halt nur das machen, was du machen kannst.
Was mich zu einem Zitat bringt,
Zweifel,
jetzt bin ich gespannt. Zweifel gewinnt der Headcoach. Lennart weiß schon, was kommt, glaube ich.
Ja, ich weiß schon, was kommt, ja.
Das Zitat begleitet mich, ja, in meiner, ich weiß nicht, das ist jetzt die achte Saison, die ich mache, kommt auch oft von Spielern, vielleicht hast du es auch mal gehört, gucken wir mal, Profisport ist keine Demokratie.
Ja, den Satz kenne ich tatsächlich, ja. Ja, es ist so. Es ist so. Ich meine, so gerne ich in der Demokratie lebe, was das politische System angeht und so gut wir das, glaube ich, finden, hat Demokratie natürlich auch Nachteile. Und das ist die schnelle Organisation und die schnelle Anpassung der Organisation an neue Begebenheiten. Und da hat eine Monarchie, wenn man es mal ganz plakativ ausdrücken will, natürlich den einen riesen Vorteil. Headcoach in dem Fall sagt, wie es weitergeht und so geht es dann weiter.
Was sind für dich die Nachteile, wenn wir gerade schon von den Vorteilen sprechen?
Na, die Nachteile sind natürlich,
dass du... Du bist ja jetzt frei, sag ich mal, du kannst es ja jetzt etwas freier vielleicht sagen als Dominik.
ich denke, dass Dominik ein Vertrauensverhältnis hat, wo er auch ganz frei reden kann, insofern.
Ja, klar.
Das wird schon laufen. Die Nachteile sind natürlich, dass du Kompetenzen übergehst. Das ist doch logisch. Ja. Also wenn du als Headcoach dich vorne hinstellst oder auch als König oder was weiß ich was und du sagst, wir machen das jetzt so, dann und dort auch schnell reagieren willst, dann übergehst du im Zweifel halt Kompetenzen. Ja, und gibt es eben nicht diese Value deinem Athletiktrainer, deinem Sportwissenschaftler, deinem Physiotherapeuten, deinem Co-Trainer, ja, weil er dich drüber hinwegsetzt. Ja. Insofern denke ich, es ist auch immer die Frage, wie man das Ganze dann gestaltet. Ja, und man kann auch schnell reagieren, wenn man im kleinen Team gut kommuniziert. Insofern muss es keine waschechte Monarchie sein.
Ja. Ja, es ist dann letztendlich das Vertrauen, was dann flöten gehen kann, aber auch da wieder abhängig von der Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert wird.
Ja, Ja, und wie das vorher abgestimmt wird. Also ich möchte nicht in einem Bereich arbeiten, wo meine Meinung nichts zählt. Wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich weg.
Ja. Ja, ich denke, das geht vielen Menschen so. Dom, ist für dich noch was offen?
Ja, ich habe ja eigentlich alles beackert, wie du irgendwann mal gesagt hast, Lennart.
Habe ich das so gesagt?
Ja. Ja.
Dann das vielleicht, Feld beackert. Ich hätte tatsächlich noch einen Punkt offen, der hier auch auf der Liste noch steht, und zwar Transfer von Athletiktraining auf den Court. Ich glaube, ein spannendes Thema. Gut, natürlich auch deswegen, weil genau darüber im Kern meine Doktorarbeit ging. Weil wir das eben gestern oder in der Folge mit Stefan auch gehört haben, dass wir bei vielen Dingen, wie hat das genannt, wir wissen nicht, was wir tun, so auf die Art, ja, mal frei aus dem Englischen übersetzt. Ja und nein. Ja und nein. Also es ist ein multifaktorieller Prozess, es ist ein unfassbar chaotisches und dynamisches System, jede Spielsportart, ja, gerade der Basketball, da passt alles mit rein, und ich stimme natürlich 100% überein mit Stefan, wenn er sagt, kommt ein neuer Headcoach und der Spieler kriegt eine andere Aufgabe, ändert sich schon wieder alles, ja, oder zumindest vieles, und wenn ein Spieler mehr Spielzeit kriegt, dann sehe ich vielleicht mehr Transfer auf dem Court, als wenn er weniger Spielzeit kriegt, aber es gibt doch gerade in Sachen Athletik, Kondition und sportwissenschaftliche Betreuung einiges, wo wir einfach ganz klar sehen, dass sportlich fittere Spieler erstens länger verletzungsfrei bleiben oder weniger verletzungsanfällig sind, und zweitens bessere Leistungen auf dem Spielfeld bringen. Ja, also da sieht man ganz klare Korrelationen zwischen ausgesuchten konditionellen Leistungsfaktoren und der Spielleistung. Und das sollte man nicht übersehen. Genauso, wenn es dann in dem höheren Bereich Spielerentwicklung, Stichpunkt Spielerentwicklung, darum geht, dann betrachtet man sich die Daten aus der NBA. Und auch dort gibt es schöne Untersuchungen, wissenschaftliche Studien darüber, welche Faktoren entscheidend sind, um den Sprung in die NBA zu schaffen. Dass das natürlich nicht die einzigen sind, dass ich nicht nur schnell sein muss oder eine hohe Armspannweite brauche, das ist völlig klar. Aber ich sehe das immer so ein bisschen als Eintrittskarte, ja, oder bezeichne es als Eintrittskartenfunktion. Der Begriff kommt von meinem Doktorvater Professor Hoos. Die Eintrittskartenfunktion dahingehend, ich muss ein Leistungsniveau bringen können, um überhaupt bestehen zu können und dort mithalten zu können, denn ich kann super Werfer sein, aber wenn ich 1,20 groß bin und 5 Minuten auf 20 Meter brauche, dann werde ich meinen Schuss nicht los. Ja, also da kann ich technisch gut sein, wie ich will, ich werde es nicht schaffen. Das heißt, ich brauche ein gewisses Niveau, konditionelles Niveau, um überhaupt in der Lage zu sein, BBL-Basketball zu spielen oder dann auch NBA-Basketball. Und wenn ich dann auch noch mich über konditionelle Faktoren definiere, dann brauche ich dort in ausgesuchten Fähigkeiten eben ein über durchschnittlich hohes Niveau, und kann es darüber aber dann auch beispielsweise in den NBA schaffen, wenn alles andere auch stimmt. Und von dem her das.
Ja, und gerade vom Athletiktraining finde ich auch, was auch ein ganz klassisches Beispiel ist, große, junge Spieler, die einfach noch nicht stabil genug sind, sag ich mal. Also gerade um den Schritt in den Profibereich zu schaffen, da ist, finde ich, auch der Transfer neben dem, was du gesagt hast, vom Athletiktraining natürlich extrem.
Ja,
ne? Also da lässt sich auch nicht dran vormachen.
Das ist ein ganz neues Buch, das du da aufmachst. Der Übergang, der Übergang der Eintritt in den Nachwuchsleistungssport und dann der Übergang vom Nachwuchsleistungssport in den Profisport. Das sind wahnsinnig spannende Bereiche, die entsprechend gut gesteuert werden müssen. Also dort ist es tatsächlich so, wie du sagst, meistens sind die von Größe, aber auch von Schnelligkeitsfaktoren schon vergleichbar mit den Elite-Spielern. Aber sie haben einfach das Körpergewicht noch nicht und die muskuläre Masse noch nicht, um dort oben zu bestehen. Ja, und auch dann hast du natürlich ein Problem, weil du dann deinen Sprint vielleicht gar nicht umsetzen kannst, weil da kommt ein kurzer Körperkontakt und dann fliegst du durch die Halle. Ja. Also von dem her, das ist nochmal ein wahnsinnig spannender Bereich. Und ich finde halt bei diesen Dingen, wir haben so viele Einflussfaktoren im Basketball. Und das Einzige, was wir individuell schwarz auf weiß festhalten können, sind konditionelle Leistungsfaktoren. Ja, ich kann einen Wurftest machen und kann sagen, okay, du hast jetzt heute 80 von 100 getroffen und in 2 Wochen triffst du 60 von 100. Ja, das ist aber auch viel tagesformabhängig. Ne? Da spielen viele Faktoren hinein, die ich nicht unbedingt kontrollieren kann. Natürlich gibt mir das eine Aussage und ich sehe eine Tendenz und so weiter und ich halte das für gut und sinnvoll, keine Frage. Aber ich sehe halt einfach, ich mache einen 20-Meter-Sprint, ich sehe genau, wie schnell du bist. Ich mache einen Lane Agility, ich sehe, wie schnell du bist, ich sehe, wie schnell der Rest der Mannschaft ist, ich sehe, wie schnell das nationale Leistungsniveau ist und ich sehe die Daten aus der NBA. Ja, und damit kann ich dir ganz klar sagen, du bist so schnell wie ein NBA-Spieler oder du bist zu langsam. Und das haben wir, glaube ich, selten, dass wir so ganz schwarz auf weiß, numerisch mit einem Spieler kommunizieren sagen und sagen können oder mit dem Headcoach und sagen können, hier stehen wir. Ja, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Ja. Ja, super spannend. Gehe ich auf jeden Fall, gehe ich definitiv mit dir mit. Die einzige Problematik, die ich manchmal sehe, wenn es dann soweit ist, dass die Spieler kurz vorm Start der Preseason ankommen und trotz Kommunikation ich halt sehr schnell merke, dass nicht wirklich viel passiert ist in den letzten Wochen. und das ist dir bestimmt auch das ein oder andere Mal vorgekommen. Und dann stehst du halt da, ne? Dann sag ich mit unserem Physio Stefan immer, am Ende des Tages machen wir hier Risikomanagement.
Ja.
Und wir versuchen mit unseren Interventionen, die wir dann machen, Pflaster auf die jeweiligen Regionen zu kleben und hoffen, dass die Pflaster halten.
Ja, was anderes kannst du auch nicht machen. Wenn die nicht fit kommen zur Preseason im Profibereich, dann hast du verloren. Da musst du schauen, dass du irgendwie das Load so managst, dass die hoffentlich einigermaßen verletzungsfrei bleiben und komplikationsfrei, aber das ist ein Game of Chances. Ne? Und das willst du eigentlich vermeiden. Deswegen wäre es natürlich sinnvoll, wenn du so etwas perspektivisch in Verträge reinschreiben könntest. Ja, wenn du weißt, du hast einen verpflichteten Spieler für 3 oder 5 Jahre. Ja, du brauchst nicht reinschreiben, dass du 5% Körperfett zu Beginn der Preseason brauchst. Ganz im Gegenteil, da wäre ich sogar vorsichtig in dem Falle. Aber dass du ein gewisses Fitnessniveau einfach zum Start der Preseason vorschreiben kannst. Ja, das wäre aus meiner Sicht wichtig, um dort einfach die Bereitschaft zu erhöhen, wobei es auch durchaus die Fälle gibt, also ich habe teilweise Spieler gehabt, die kamen aus der Offseason, kamen die zurück in die Preseason, die waren so fit, das war ein absoluter Traum. Ja, also von dem her gibt's beide Seiten und dann hast du halt eine große Heterogenität am Ende und dann wird's schwierig, weil den einen tust du unterbelasten und den anderen völlig überbelasten. Ja, schwer.
Ja. Okay. Hütti, wo du uns ja auch jetzt schon selber ab und zu gehört hast, weißt du natürlich, was zum Abschluss jetzt noch für eine Frage kommt. Kennst du jemanden, den du hier gerne in diesem Format mal hören würdest, wo du glaubst, der oder die hat ein paar Brainpops für uns am Start?
Ja, kenne ich tatsächlich ein paar. Also im Basketballbereich wäre es für mich ein Traum natürlich, wenn ihr eine Folge machen würdet mit Ettore Messina. Der hat mich schon sehr beeindruckt. wenn ihr mich fragt, da brauchen wir jetzt hier nicht kleine Brötchen backen. Ja, müssen schon die großen.
Du stellst einen Kontakt dann her.
Die großen Geschütze. Ja. Ich kann es versuchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit erfolgreich sein werde. wie gesagt, hat mich sehr beeindruckt. Ich muss tatsächlich nochmal raussuchen, welcher Podcast das war. Aber
der Benas stark. War es der Benas Podcast? Benas, war
der genau, da? Der Benas Podcast.
Ja. Ja. Weiß das doch.
Super, coole Folge. also auf jeden Fall der Ettore Messina wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, es gibt schon viele wahnsinnig spannende. Aito würde mich so als Basketballer natürlich mal interessieren. Ja,
klar.
Dort ein bisschen was zu hören.
Irgendwie noch in greifbarer Nähe. Ja,
LeBron James.
Ihr könntet ja mal die Sicht von Raul Connor auf das von mir Gesagte dann überprüfen. Mal schauen, was er dazu sagt. Ich denke,
wir nähern uns der Realität.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, Spieler habt ihr jetzt auch schon einige gehabt, ne?
Haben wir jetzt auch noch mal was? Kommt jetzt noch mal ein bisschen was? Können wir schon mal
Poppies, könnt ihr euch schon mal freuen, ja. Ich sag nur so viel. Euroleague-Spieler wird sich hier. Uns ist ein dicker Fisch ins Netz.
jetzt habe ich noch eine gute Idee. Und zwar zwei Personen, die, glaube ich, wahnsinnig spannend sein können. Ja. Das eine wäre Stefan Koch, der geht immer, absoluter Basketball-Experte. Wenn er wollt, kann ich da den Kontakt herstellen, das ist kein Thema.
Oh, sehr gerne. Stefan kenne ich ja auch, wir unterhalten uns immer vor Spielen, wenn er da ist.
Ah, super.
Ja, sehr schön.
Super. Also, spannender
Gesprächspartner. Werde ich ihm gleich mal sagen, dass er nominiert wurde.
Das machst du. Und was mich wahnsinnig interessieren würde, auch wenn ich die Person nicht kenne, Sebastian Klein, mittlerweile der einzige deutsche Head Coach in der BBL. Ich glaube, dass wir da ein Riesenproblem haben, dass wir zu wenig deutsche Coaches haben und dieses Berufsfeld Basketballtrainer oder generell Profitrainer in Deutschland einfach noch nicht entwickelt ist, ähnlich wie es bei Athletiktrainern, Sportwissenschaftlern in diesem Profibereich ist. Und das würde mich auch mal interessieren. Ja.
Wunderbar.
Aber Favorite
Gast haben wir noch mit Torin Sina. Den Kontakt habe ich sogar von Herrn Gleim.
Sehr schön. Ja, dann erstmal an dich jetzt. Vielen Dank, Richie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es persönlich sehr spannend. Ich hoffe, das ging unseren Hörern auch so. Genau, und wünsche dir natürlich, oder wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deiner akademischen Karriere. Und und hoffen natürlich, dass du auch immer weiterhin regelmäßig mal einschaltest. Natürlich. Spätestens, wenn wir dann den Messina hier am Start haben.
Dann habt ihr mich wieder an Bord, ne? Einmal Poppy, immer Poppy, sage ich, ne?
Ja, auch von mir. Riesendank. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Tolle Einblicke und Eindrücke von dir. Gerne wieder.
Ja, danke euch. Gerne wieder. Also echt cooler Podcast und macht weiter so.
Super, vielen Dank.
Yo. Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.
Gut, Folge 48 ist mal wieder im Kasten. Nur noch die Aftershow haben wir vor uns. Wie üblich besprechen wir jetzt hier nochmal ein paar Inhalte, die uns jetzt im Nachgang beschäftigt haben und bei uns für Brain Pops gesorgt haben. Willst du anfangen? Soll ich vorlegen? Wie würdest du es dieses Mal gern machen, Dom?
Auch wenn ich mir das aussuchen darf, dann möchte ich dir erstmal zuhören.
Okay.
Das mache ich ja immer ganz besonders gern.
Ah ja, schön, schön. Ja, ich glaube, das, was jetzt hatten wir ja in der Pre-Show auch schon gesagt und auch während der Folge, das dann durchaus wahrgemacht, dass wir uns natürlich auch viel um Kommunikation unterhalten haben. Und da fand ich vor allen Dingen wirklich Richies Einblicke von damals in seiner Bayreuth-Zeit wirklich hochspannend. Da habe ich mir echt nochmal, das hat irgendwie bei mir nachgewirkt, habe ich mir nochmal Gedanken drum gemacht, auch in welchen Situationen er sich da befunden hat und auch dieses, ich sag mal, Spannungsfeld, das mit eurer Rolle einhergeht, das fand ich echt nochmal schön beschrieben und auch mit ein paar schönen Beispielen da nochmal angereichert. Und gerade das mit dem, in dieser einen Situation, wo er nicht genau wusste, wie er sich verhalten soll, das konnte ich so gut nachempfinden. Welche Informationen gebe ich weiter, welche nicht? Das ist wirklich eine Art Minenfeld. Und das fand ich echt richtig cool, wie er das beschrieben hat. Dass es ihm da einmal, also wie es ihm nicht gelungen ist, aber wie er es auch jetzt machen würde mit seinem Wissen und da vor allen Dingen die Rolle des Team-Captains, ne, dass der genau in diesem Spannungsfeld natürlich ein guter Ansprechpartner ist, das fand ich richtig schön und das war im Grunde jetzt auch eine Sache, wo sich der Richie im Nachgang ja auch bei uns nochmal gemeldet hat, dass ihm nochmal eine Nominierung eingefallen ist, Nominee, wo er in dem Moment leider nicht drauf gekommen ist, aber das können wir ja jetzt einfach nachreichen. Und zwar war das der Team-Captain von dem damaligen, ich glaube damals war der auch schon Team-Captain, Basti Doret. Und das hat er uns jetzt quasi sogar nochmal als Soundfile auch zugeschickt, aber irgendwie klingt das komisch, wenn man das da einfügt. Deswegen sagen wir es jetzt einfach so und ist auf jeden Fall eine Nominierung, die ich gerne wahrnehmen würde, weil das ja nochmal so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das ja auch eine Rolle ist, die wir bis jetzt noch relativ wenig eigentlich beleuchtet haben, auch wenn ich so an vergangene Podcasts spreche. Aber da passiert natürlich auch einiges an der Front.
Tja, interessant, dass du dir diesen Punkt rausgezogen hast, weil das ist nämlich auch, ja, das ist bei mir auch hängen geblieben. Ich fand es auch schön, als er mich einmal unterbrochen hatte, als ich gesagt habe, dass ja meine primäre Rolle, dass ich primär für den Head Coach arbeite.
Da habe ich ja auch, stimmt. Da habe ich auch eigentlich bis dato war das immer so ein bisschen meine Auffassung, ja. Aber als er dann gesagt hat, naja, bist du dir da sicher?
Ja.
Und als er dann darauf kam, dass man ja eigentlich für den Verein arbeitet.
Du atmest auch nur noch für den Verein, jeder Atemzug ist für den Verein.
aber letztendlich, glaube ich, arbeitest du am Ende in meiner Position vor allem fürs Team. Ja, weil wir wollen ja erfolgreich sein, ja, und da gehören, das haben wir ja jetzt mitbekommen, gehören wir ja irgendwie alle dazu. Ne? Und was ich halt auch super fand, dass er sich halt diesen Fehler eingestehen kann. Ja, man hört ja auch immer, auch im Thema Athletiktraining, man soll Fehler machen, nur daraus lernt man und Alter, da ist ja auch was dran, ne? Und dass er halt so ehrlich ist und das zu sich selbst sagen kann und dann, ich denke mal, dass er diese Reflexion, die hat er ja nicht erst nach 3 Jahren gemacht. Die ist ihm wahrscheinlich relativ zeitlich danach eingefallen. Ja, und für mich war das auch nochmal super spannend, ja. Während der Folge habe ich mir dann halt gedacht, stimmt, gar nicht so dumm.
Ja. Aber ich meine, um dich da auch vielleicht ein wenig in Schutz zu nehmen, also gut, zum einen weiß ich, für welche Headcoaches du bis jetzt primär gearbeitet hast und wie die arbeiten, da kann man vielleicht mal das Gefühl bekommen, aber das hat er ja auch gesagt, ist, wie wichtig der Headcoach ist. Ja, also als wir ihn gefragt haben, was für ihn wichtige Faktoren waren, warum das damals erfolgreich war, kam er, glaube ich, wie aus der Pistole geschossen, dass es beim Headcoach anfängt. Ja, von daher ist jetzt deine Assoziation, dass du für einen Headcoach arbeitest, jetzt gar nicht so weit weg, auch wenn du es jetzt wahrscheinlich anders formulieren würdest.
Ja. Ja. Ist dir sonst noch was hängen geblieben?
Ja, also wirklich primär dann noch die nächste Rolle, die da so eine entscheidende Rolle ist halt der Headcoach, dass der halt vieles vorgibt, dass der die Kultur vorgibt, die Kommunikation, welche Art von Kommunikation stattfindet und welche halt auch nicht, ist da Platz, wie du so schön sagst, auch für Fehler, diese sich einzugestehen und dann darauf aufbauen zu arbeiten. Und ja, das wurde nochmal, finde ich auch nochmal ganz schön, oder hat er auch nochmal ganz gut beschrieben, warum das so entscheidend ist, wie der Head Coach in die Welt blickt und wie sich das dann auf das restliche System, sag ich mal, wie das auf das restliche System reindrückt oder widerspiegelt dann da auch.
Ja, und was bei mir außerdem noch hängen geblieben ist, das zeigt ja auch schon der Name der Episode, ja, dass am Ende des Tages ist Fachwissen nicht alles.
Ja.
Ist wahrscheinlich, so blöd sich das anhört, ja, wahrscheinlich ist es, ich will jetzt nicht sagen klein, ist natürlich wichtig, ne, wenn man in seinem Bereich nicht gut aufgestellt ist. Ja, das sollte man auf jeden Fall sein. Aber in solchen Situationen hilft einem das dann auch nicht weiter, ne?
Naja. Es ist eher die Grundvoraussetzung, als dass letztendlich der Erfolgsgarant ist, würde ich behaupten.
Ganz genau. Und ja, am Ende kommt es dann doch darauf an, was vor allem ja in seiner Position, was du dann wieder für ein Typ bist, ne?
Ja.
Und was ich hier nochmal betonen möchte, mir hat es unglaublich Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das unglaublich reflektiert ist, wovon er redet. Und also hat mir echt Riesenspaß gemacht.
Ja, kann ich absolut nur so zurückgeben. Ich fand, das war auch sehr strukturiert, hat die Punkte immer echt gut rübergebracht, dass ich das auch verstehen konnte. Und ich hoffe, dass es den Hörenden genauso ging.
Den Poppies meinst
du? Kristallisiert sich immer so ein bisschen, ja genau, die Poppies. Es kristallisiert sich ja langsam so ein bisschen raus, dass wir auch wirklich viele Leute deiner Zunft in der Hörerschaft haben. Von daher würde mich da jetzt tatsächlich auch echt mal interessieren, ob die schon mal in ähnlichen Situationen waren und wie die das damals gelöst haben, weil Richie hat jetzt das einmal da so gemacht, hat sich das, ja, im Nachhinein hätte er sich das anders gewünscht, zum Team-Captain zu gehen, aber ich bin mir sicher, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Falls da jemand schon mal solche Geschichten erlebt hat, meldet euch gerne. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere Lösungsmöglichkeiten, auch teilen wir natürlich dann gerne in der Folge. Und ansonsten hoffe ich, dass das auch für alle anderen spannend zu hören war. Und ja, wie gesagt, übernächste Woche, wenn dann die nächste Folge rauskommt, sind wir dann in der Euroleague unterwegs, ne?
Ganz genau.
Gut, mein Lieber, dann freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Und ja, das war's mit Folge 48. Von meiner Seite war's das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal, Poppies.